Herzlich willkommen zu Diversity FM, der Podcast. Wie großartig, dass du hier reinhörst. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen dürfen. Auf diese Folge habe ich gefühlt schon sehr, sehr lange gewartet. Denn Fatih war gedanklich einer der ersten auf meiner Interviewliste. Ich freue mich total darüber, dass aus dem Gedanken nun Realität wird. Ich habe das Interview unglaublich genossen. Vor allem, weil es sich eigentlich wie ein Gespräch unter Freunden angefühlt hat. Sehr angenehm und zwanglos. Und dazu noch witzig und inspirierend. Ein wirkliches Geschenk für mich. Und ich hoffe auch, für dich wird es so oder so ähnlich sich anfühlen. Für mich war von Beginn an klar, dass es für die Folge mit Fatih ein zweites, neues Format braucht. Eines, in dem es generell darum gehen soll, mit Personen aus dem Bereich Kabarett oder Comedy zu sprechen. Zum einen, weil ich diese Menschen für sehr klug und reflektiert halte. Schließlich unterhalten sie Menschen mit ihrem Blick auf die gesellschaftspolitische Situation. Um das zu tun, müssen sie vorher also viel nachgedacht haben. Eine gute Voraussetzung für den Podcast, denke ich. Zum anderen finde ich Humor für mich persönlich überlebenswichtig. Gerade in diesen Zeiten und gerade bei diesem Thema. Nach dem ersten Gespräch mit Fatih würde ich sagen, die Idee funktioniert. In diesem Sinne freue ich mich in Zukunft auf weitere witzige, reflektierte und empathische Menschen wie Fatih. Welche Themen erwarten dich also hier? Erstens, warum es aus Fatihs Sicht wichtig ist, dass Menschen auch migrantische Namen richtig aussprechen. Zweitens, warum Migration nicht die Mutter aller Probleme ist, wie er die aktuelle Situation wahrnimmt und was angemessene Umgangsformen sein könnten. Drittens, weshalb Fatih in diesen Zeiten Gelassenheit als eine wichtige Kompetenz sieht und was der epochale Wandel durch die Digitalisierung für uns alle bedeutet. Und viertens nimmt uns Fatih dann mit auf seinen Lebensweg. Vom Elternhaus über die lange Orientierungsphase nach dem Abi, über den ersten richtigen Job in einer Theatergruppe, über seine Ausbildung an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin, über seine Tätigkeiten beim Schauspielhaus in Düsseldorf und seine Rolle in der Serie Alles Atze. Bis letztendlich sein Einstieg ins Kabarett. Eine spannende Reise mit viel Bewegung, vielen Zufällen und letztendlich das Glück, das leben zu dürfen, was er wohl am besten kann. Auf der Bühne stehen und Menschen mit für ihn relevanten Themen zu unterhalten. Am Ende des Gesprächs erklärt Fatih noch, warum er sich auf der Bühne insbesondere mit dem Themenfeld Migration auseinandersetzt, was sein Warum ist und ob Humor und Satire eigentlich noch zeitgemäß sind. Ich habe in diesem Gespräch nicht nur eine Menge über Fatih lernen können, sondern vor allem viel von seiner Geschichte. Darauf werde ich später nochmal eingehen, nach dem Gespräch mit Fatih. Ein kurzer Hinweis noch. Relativ zu Beginn des Gesprächs geht es um einen Rückblick auf das letzte Jahr. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass sich dabei einige Beispiele aus 2018 und 2019 phasenweise mischen. Ich finde, die Hauptaussagen treffen trotzdem zu. Und darum geht es ja letztendlich. Das war's aber jetzt von mir. Ich werde dich nicht länger auf die Folter spannen. Viel Freude wünsche ich dir bei dieser 6. Folge von Diversity FM, der Podcast. Let's start. Wunderschön, dass wir uns hier begegnen in Hannover im Carstens Hotel Luisenhof, was ich jetzt spontan in der Nähe vom Hannover Bahnhof aufgefunden habe. Habt ihr gerade schon erzählt, ja, dass das hier erstmal so komisch wirkte, hier reinzukommen, weil es ein bisschen edel wirkt. Aber ja, schon total alte Tradition, 160 Jahre alt und in vierter Generation in Familie. Also von daher, glaube ich, ist eine gute Location in der Lobby, in der wir hier sind. Und jetzt ist es die 6. Folge, die ich mache. Und eigentlich war von Anfang an klar, dass ich mit dir irgendwann hier sprechen werde. Ich habe sozusagen die Vision gehabt. Irgendwann sitze ich hier mit Fatih und mache einen Podcast. Und allerdings nicht zu Stille Helden. Das war ja bis jetzt die Serie, die ich gemacht habe, zu Stillen Helden. Weil so still bist du ja gar nicht. Wobei manchmal schon, wie ich erfahren durfte. Aber nicht auf der Bühne. Aber es soll sozusagen der Start einer Reihe sein. Da soll es darum gehen, von Menschen, die Kabarett machen, die nochmal anders auf das Thema Diversity, Vielfalt, Migration, Rassismus schauen und sehr klug und sehr reflektiert drauf schauen und die ganz kluge Ideen haben. Und ich finde, ich stelle mir schon die Frage, ist das die Zeit eigentlich noch, wo man lachen kann über was passiert mit dem Thema Vielfalt und Rassismus? Aber es braucht es auf der anderen. Ich habe so eine Seele, es braucht es einfach. Und ich finde es immer großartig, wenn ich sowas hören darf. Genau. Und von daher, vielen Dank, dass du zugesagt hast und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir das zusammen machen dürfen. Und ich bin schon sehr gespannt auf deine Ideen und Gedanken und ja, alles, was du zu geben hast. Und lass uns bitte einsteigen mit einer Sache, die ich nicht vergessen habe, seitdem wir uns das erste Mal begegnet haben, weil ich habe dann meinen Namen gesagt und zwar habe ich dann irgendwie Fessum gesagt und dann irgendwann wieder Futsum. Und in diesem Podcast heiße ich auch Futsum, aber in meinem Ausweis steht immer noch Fessum. So, und seitdem trage ich das mit mir rum und habe schon oft überlegt, ob ich das ändern soll oder nicht. Aber jetzt ist im Moment so, dass ich mal Futsum, mal Fessum und ja, das ist sozusagen meine Identität, meine Identitäten. Und du hast relativ klar und deutlich gesagt, dass es wichtig ist, dass man seinen Namen sozusagen, dass man das auch anderen kommuniziert, wie man heißen soll und heißen will. Und vielleicht kannst du mir nochmal sagen, erstmal Fatih Çifikulu. Du kannst es bestimmt noch viel besser aussprechen als ich. Und nochmal sagen, warum ist dir das so wichtig? Und was verbindest du damit? Weil das ist ja der Eingangs oft sozusagen, wenn man sich vorstellt, du hast mir gerade eine E-Mail gezeigt, wo du als Frau Çifikulu angeschrieben wurdest. Warum ist dir das so wichtig, dieser Name?
Na, wichtig ist, dass der Name richtig ausgesprochen wird. Das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Es gibt einen Kollegen, einen Comedian, einen Komiker, einen Stand-Upper, der diese Tage sehr bekannt ist, der heißt Özcan Coşar. Ne? Der nennt sich aber überall Özcan Kosa. Ne? Und als ich den kennengelernt habe, meinte ich so, Junge, was machst du? Sagt er, du heißt nicht Kosa, du heißt Coşar. Und ist auch total geil, Coşar ist total super. Ja, die können das nicht sagen. Ja, wenn die das nicht können, dann müssen die das lernen. Und wie können die das lernen, wenn du das denen nie sagst? Das ist so wie in der an Anfangszeit, als hier unsere Väter und Mütter hier hingekommen sind und mit denen wurde dann gesprochen, so, du geh da. Natürlich reden die so, wenn die mit dir, du musst deinem Gegenüber schon die Chance auch geben, das richtig aussprechen zu können. So, ich habe in der Firma meines Bruders habe ich einen Mann kennengelernt, den haben sie alle Huber genannt. Jeder Huber, der macht das, ja, der Huber, der kann das, ja, der schraubt das, der Huber, der. Und dann hatte ich was zu tun, irgendwie musste irgendwas gesägt werden, ist so, und dann rede ich mit ihm, na ja, der Huber, und ist so, Huber. Und ich guckte den ganz an, der sieht aber nicht aus wie Huber. Hm. Der sieht aus wie Özlem, wie Öznur, Özdan, so, ne? Und dann sprachen wir so und dann irgendwann haben wir so, du bist doch Türke, du bist doch nicht Huber. Ja, die Leute können halt meinen Namen nicht, Özay hieß der, glaube ich. Das können die halt nicht aussprechen. So, ja, aber das ist doch nicht dein Problem. Du musst doch deinen Namen. Das ist doch das Mindeste, dass Menschen deinen Namen aussprechen können. So. Und ich heiße Fatih, damit hast du eh schon genug Witze auf deiner Seite sozusagen. Ja, ne? Geil. Katholische Grundschule und du heißt Fatih, das macht keinen Spaß.
Aber hast du da schon damals, war das schon von Anfang an dir so klar, dass du das wichtig ist und immer wieder gesagt hast, oder hat sich das entwickelt?
Na, es geht ja schon los. Fatih Çivikoğlu kann ja kein Mensch aussprechen. So, ne? Und es geht auch dazu, es geht auch damit einher, was so die phonetischen Voraussetzungen auch sind. Ne? Wir Türken, wir sagen Fatih Çivikoğlu und wir Deutsche, wir sagen Fatih Çivikoğlu. So, das ist, ne? Und dann wollen sie es halt besonders richtig machen. Nee, ist Fatih Çivikoğlu. Guck, wie weit das hinbekommt. So. Aber dass man die Chance gibt und die Möglichkeit, das ist, glaube ich, schon wichtig.
Aber das heißt nicht, dass du, wenn jemand das nicht so ausspricht, wie du es aussprichst, dass du dann korrigierend reingehst oder so.
Nein, man muss ja Entwicklungsraum lassen. Ne? Das hat da ja schon sehr viel Schönes dran. Ja, ja. Und es gibt unterschiedlichste. Ich habe einen Kumpel, der heißt Jean und den nennen sie John. Ja. So, ne? Ja. Weil der Kölner halt differenzieren ganz weit vorne ist. Ja. Jean kann Mensch aussprechen, wir nennen dich John, fertig.
Sehr cool, danke. Also wie gesagt, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben und vielleicht hat das auch dazu geführt, dass ich jetzt nicht diesen Podcast unter Festum mache, sondern unter Futsum, ich weiß es nicht.
Ja.
Nee, aber es war mir wichtig, weil das sozusagen ja eine sehr persönliche Geschichte. Und eigentlich ist es immer so, dass im Eritreischen natürlich mich alle Futsum nennen. Und die Geschichte ist ja auch so, dass als meine Mutter hierher kam, da war ich etwa ein Jahr alt, Und dann zum Standesamt gegangen bin, also so, und dann hat sie gesagt, wie sie den Namen kennt, weil Festum kennt kein Mensch in Meretrischen. Mhm. Und dann wurde aber irgendwie, und sie weiß bis jetzt noch nicht natürlich, konnte ja sprachlich als auch nicht da groß argumentieren, wie es dazu gekommen ist, aber dann war auf einmal in dem Formular, im Dokument, wurde aus Festum. Weiß nicht, ob das Z gestört hat oder was auch immer. Ja, Willkür wahrscheinlich. Aber das haben ja viele andere auch, diese ganzen Geschichten, wo aus den Namen etwas kreiert wird und das dann auch zum Teil der Identität wird. Ne? Und dann auch die Frage, wie gehst du damit um? Lässt du es wieder ändern? Ist ja auch nicht so einfach und so Sachen. Da steht ja ich viel ja große Frage von Identität dran.
Mein Name, Cevikol, wird ja geschrieben, C mit so einem Haken dran. Und als ich den deutschen Pass bekam vor 100 Jahren, ist dieses C halt weggefallen. Mm. Ne? Das heißt halt nicht, da steht halt nicht Cevikol, sondern Cevikol. Mag jetzt kein Unterschied sein für jemanden, der kein Türkisch spricht, aber es gibt auch zum Beispiel das I und das I ohne Punkt.
Ja.
Ne? Es gibt das SCH mit dem Haken, das ist ein C, das SCH ist im Türkischen ein S mit dem Haken. Mm. Und das Sch-Laut ist, und das heißt auch nicht Sahin, sondern Shahin. Ne? Ja. Also, aber es wird halt Sahin geschrieben, ja, und so weiter. Das verschiebt dann natürlich die, die, oder Shermin Langhoff, die Intendantin vom Gorki, die schreibt ihren Namen SH einfach. Die schreibt nicht S-Haken drunter, sondern SH, und die deutsche Sprachraumsgesellschaftskultur weiß halt SH ist, das heißt SCH. Ne, weil das kennen wir aus dem Englischen. Und S mit dem Haken, keine Ahnung, wahrscheinlich was Polnisches.
Ja, stimmt. Ja,
so.
Ja, ja.
So kann man das dann schon machen. Aber ich finde es schon wichtig, dass die Namen halt so ausgesprochen werden, wie absolut. Sie dann halt sind. Das absolut. Ist, glaube ich, ein Teil der Diversity.
Absolut, absolut. Und da sind wir schon im Thema, beim Thema Diversity. Und jetzt das Jahr 2020, das neue Jahrzehnt hat begonnen, eine neue Epoche, eine neue Dekade. Und lass uns doch mal kurz zurückblicken auf 2019 und mit der Frage verbunden zum Thema Diversity. In jeglicher Hinsicht, Vielfalt und jetzt nicht nur Migration, kann aber auch Migration sein. Wenn du da zurückblickst auf 2019, was wird dir oder was bleibt dir noch sehr stark in Erinnerung, im Positiven wie im Negativen, was mit dir gemacht hat vielleicht, was dich sehr berührt hat, was dich überrascht hat, was vielleicht auch toll war? Gab es da irgendwas, was dir nochmal sehr nachhaltig in Erinnerung geblieben ist?
2019 war offensichtlich, dass das Thema Migration keine Randerscheinung ist. Und dass auch die Politik sich damit beschäftigt und auch auf eine nicht so schöne Art und Weise beschäftigt. Stichwort, wir haben einen Heimatminister bekommen. Und denkst, wir haben einen Hans-Georg Maaßen da rumrennen, der irgendwie Verfassungsschutz Vorsitzender ist, und denkst, was ist denn das für ein Freak? So. Also auf politischer Ebene, Migration ist immer ein Thema. Aber die Frage, wie wird mit diesem Thema umgegangen? Ne? Und wird es problematisiert? Wird es dramatisiert? Wird es kriminalisiert? Und in diese Richtung scheint es eher zu gehen. Und da war 2019 auch ein sehr trauriges Beispiel für, wenn halt ein Maaßen steht und sagt, nö, da kann nicht von einer Menschenhatz gesprochen werden. Und du guckst und denkst, das, was ich sehe und das, was ich höre, passt nicht zusammen. Ne? Und dann stellt sich ein Heimatminister, the artist formerly known as the Heimathorst, stellt sich hin und sagt, Migration ist die Mutter aller Probleme. Und ich denke, nein, die Migration ist nicht die Mutter aller Probleme. Richtig wäre, wenn er sagen würde, meine Migration ist die Mutter aller Probleme, weil er aus Bayern fliehen musste nach Berlin, um seinen Job zu retten und so. Aber solche Dinge, das gibt ja auch was vor. Mhm. Ne? Und dann wird Lübcke wird erschossen. Und also so, das waren schon, also migrationstechnisch war das schon ein sehr bewegtes Jahr. So. Und auch die Wahrnehmung dessen in der Öffentlichkeit und das Problematisieren dieser Migration. Das ist ja die Ursache von
allem. Aber meinst du, und jetzt bist du bei dem Thema Migration und Rassismus ja schon lange, beschäftigst dich schon lange damit und aus deiner Perspektive auch als Kabarettist beschäftigst dich schon lange. Glaubst du, findest du, es hat sich in den letzten 10 Jahren da dramatisch was verändert? Also war es vielleicht schon immer so, dass das Migration als Mutter aller Probleme gesehen wurde, jetzt wurde es aber mal benannt? Oder hat sich einfach wirklich sehr stark was verändert, jetzt 2019 und aber auch da die Monate, Jahre davor?
Ich glaube, es gab den Wendepunkt. Und zwar als Sarrazin sein Buch rausgebracht hat. Bis dahin waren wir, glaube ich, alle gefühlt beieinander und miteinander und dachten, das ist doch gut. Läuft doch gut. Also, stopp. Ich bin hier zu Hause, fühle mich wohl, bin ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft und das ist gut. Und so sehen das alle und so sehen wir das und wir sind eins und wir sind gut und wir sind Deutschland. Super. Und dann kommt dieses Buch raus und der Resonanzraum, den dieses Buch bespielt hat sozusagen, der war ja immens. Was da auf einmal endlich so, ne? Und das war schon erschreckend, was da auf einmal sich breit getreten hat.
Das hättest du nicht geglaubt, dass das so...
Nee, ich war schon auch überrascht. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Das ist doch, ich dachte, wir sind weiter. Ich dachte, wir sind zusammen. So, wir so, ne? Und dazu gibt's ja die Theorie, und das finde ich auch ganz spannend. Das ist ja Aladdin El-Mafalani, sagt er dann halt, dass es jetzt immer mehr Konflikte gibt. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es funktioniert. Das, ne, diese Tischmetapher, je mehr Menschen am Tisch sitzen, natürlich wird dann da, sagen wir mal, verhandelt, diskutiert, gestritten. Ich möchte Tee in den Zucker. Ich möchte gar keinen Tee. Ich möchte Kaffee auf dem Tisch. Ja, aber ich möchte Biosaft. Ich möchte, versteht, nein, das kommt dir nie. Du hast dir gar nichts zu sagen. Du kannst froh sein, dass du am Tisch sitzt. Und so, ne? Und ehe du dich versiehst, sind da Konfliktlinien gezeichnet. Und dann geht's auch darum, wer da was bestimmen darf. Die Deutungshoheit, etc., etc. Und diesbezüglich haben wir, glaube ich, schon eine Entwicklung hingelegt, wenn man nach Aladdin geht, nach El-Mafalani geht, dass man sagt, ja, es ist besser geworden, weil guck mal, worüber wir streiten. Ne, wenn wir sagen, Islam gehört zu Deutschland, dann wird darüber diskutiert. Ne, es ist nicht absurd, vor 30 Jahren wird das doch absurd. Denkt nach. Und heute denken Leute so, ja, gehört es dazu? Ja oder nein? Allein schon, dass wir uns mit dieser Fragestellung beschäftigen, zeigt schon auf der einen Seite, dass es weiter im Bewusstsein ist und gleichzeitig ist dieses Bewusstwerden und Feststellen, ja, jetzt sitzen mehr mit am Tisch, sorgt zu bei bestimmten Gruppen, bei konservativen, wertkonservativen, Wertunion, nennen sie wie du willst, führt es auch zu Abwehrreaktionen, zu Verschließung, Verschlussreaktionen. Ne? So.
Ja, das ist ja, was sich in dem Podcast durchzieht, die Frage, wie sieht es eigentlich aus, die gesellschaftliche Situation und die Polarisierung, die auf jeden Fall zugenommen hat. Jetzt kann man sagen, das ist ein Zeichen für gutes Gelingen von Integration und von Teilhabe, weil andere jetzt auch mal am Tisch sitzen und mitsprechen können. Die andere Seite ist, dass sagen, ja, das ist gut, auf der anderen Seite ist das eine miteinander diskutieren, aber es gibt manche am Tisch, die wollen wieder und dann sozusagen die Geschichte wiederholt die sich, dann gibt es sozusagen Bezüge zu NS und so weiter und das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern wenn wir in Europa, wenn wir in die USA schauen und so weiter, gibt es eine Tendenz, die sozusagen, und vor 2 Jahren hätte ich das für absurd gehalten, mittlerweile glaube ich, müssten wir nochmal viel vorsichtiger sein und sehr aufpassen, dass nicht etwas passiert, was wir nicht mehr zurückdrehen können. Also AfD ist jetzt im Bundestag, es gibt sozusagen in anderen Regierungen in Europa, gibt es Menschen, die sind Faschisten in den Regierungen und das ist sozusagen ja nicht mehr auf der Verhandlungsebene, sondern die schaffen Tatsachen. Und die schaffen Tatsachen, die für Menschen, die wie du und ich aussehen zum Beispiel, zur Folge haben können, dass sie sich nicht nur nicht wohlfühlen, sondern sozusagen, dass sie da nicht mehr sein können, wie sie sind. Also damit die Frage verbunden, glaubst du, ist das sozusagen, wir werden jetzt, das ist Polarisierung, jetzt muss ausgehandelt werden und am Ende kriegen wir schon wieder das hin, dass wir immer noch an einem Tisch sitzen und vernünftig miteinander umgehen? Oder verstehst du auch, wenn Menschen sagen, ey, das ist so ernsthaft, dass ich überlege zum Beispiel auszusteigen, Exit-Strategien und so weiter, das wurde auch immer wieder in dem Podcast erwähnt, und das wird nicht mehr gut.
Aussteigen ist, glaube ich, keine Lösung und wenn ja, wohin? Ja. No. Das ist wirklich die nächste Frage. Türkei ist schwierig, so, ne? Und Kanada könnte eine Option sein, aber die haben da, glaube ich, mehr Komiker als Bäume im Wald.
Auch schwierig für dich da, ja.
So, das ist, was können sie? Ich kann Witze erzählen, das können ja alle, vergiss es. Das wird nicht so gut werden. Deswegen Exit-Strategie ist, glaube ich, nicht der Weg. Ich glaube eher, dass wir mit dem hier umgehen können müssten, was stattfindet, dem das aushalten und sich mit dem auseinandersetzen auch. Und das ist vielleicht das Schwierige. So, das ist deutlich anstrengender. Es ist so viel leichter, wegzugehen und ich will nicht sagen wegzulaufen, aber klar, Faschisten, Höcke ist ein Faschist und er sitzt in einem Landtag. So, die Wahlen hier stehen an. Ich habe den Verdacht, dass diese ganze Bewegung, also die Frage, die sich mir stellt, ist es wirklich eine Wende in der Haltung, dass es wirklich gesellschaftlich was ändert, eine andere Haltung aufkommt, oder ist es das letzte Aufbäumen der Hampelmänner? Dass die Mehrheit eigentlich, der Großteil, schon denkt, ja, das ist schon gut so. Das ist, wir sind eine offene Gesellschaft und wir sind füreinander und wir sind solidarisch und so weiter. Es gibt einige wenige, ich hoffe mal, dass es einige wenige sind, die da ein anderes Bild haben. Und ganz konkret, jetzt die Tage, hast du es mitbekommen, gab es in Baden-Württemberg, gab es von der CSU einen jungen Mann, der als Bürgermeister hätte aufstellen lassen sollen. Sie haben ihn gefragt, ob er sich aufstellen lassen will. Also ob sie ihn aufstellen dürfen. Und da war erstmal total geschmeichelt, ein Mann, der halt da ein Unternehmer ist, der da halt irgendwie lebt und so weiter. Und hat aber gleichzeitig gesagt, Jungs, überlegt euch das nochmal. Ne? Also nein, Quatsch, wir machen das, natürlich, was soll der Quatsch, wir stehen hinter dir. So, und dann wurde der Antrag, glaube ich, in der CSU herangetragen und es war sofort ein Eklat sondergleichen, ein Beben, ne? Und das ist für sich schon erbärmlich genug, so, ne? Mhm. Aber faszinierend und toll und spannend fand ich, wie er darauf reagiert hat. Ich habe ein Interview in der SZ gelesen mit ihm, wo er dann sagt so nach dem Motto, ja, so sind sie halt. Sie sind noch nicht so weit. Wir müssen warten. Fand ich super. Also nicht so, was macht das mit dir und die sind so doof und das sind Rassisten. Ja, es sind Rassisten. Ja, sie sind noch nicht so. Ja, sie denken nicht divers. Ja, sie lehnen das ab. Dass du hier geboren, gewachsen bist, gilt nichts. Weil deine Herkunft, deine Religion für dich als Bedrohung. Und dann auch, er sagte dann auch, das fand ich wirklich schon fast süß, dass Menschen zu ihm sagen, ja, pass auf, du bist ein super Kerl, aber nicht für das Amt. Das geht nicht. Und denkst so, was laberst du? Aber, und dann diese Größe zu sagen, diese Größe zu haben, zu sehen, so ist das gerade. Ich würde mir das auch anders wünschen, aber lass uns mal gucken, wie es ist. Und das ist so, und wir stellen fest, ja, ich sehe, sie sind noch nicht so weit. Wir warten noch ein bisschen.
Okay, und das wäre sozusagen auch deine Grundüberzeugung, dass nicht nur das Warten, sondern auch etwas tun, aktiv tun für diese Gesellschaft, fürs Positive in diesem Land, und dass wir das schon auch hinbekommen. Das wäre auch so deine, da bist du nicht so fatalistisch und sagst, das wird alles nicht mehr gut gehen.
Naja, also wenn du guckst, wie vehement und wie extrem die Menschen da reagiert haben, wie viele, da gab es ja dann Anrufe bei Bundestagsabgeordneten und es gab da sehr viele heftige Reaktion. Und von dieser Reaktion ausgehend könnte man sagen, Hopfen und Malz ist verloren. Oder sagen, wir brauchen mehr Geduld.
Mehr Geduld. Das wäre vielleicht eins. Und was ich immer frage,
aber während dem Geduld ist er nicht passiv, sondern schon aktiv, also sichtbar. Ne? Er macht seine Arbeit, du machst deine, ich mach meine. Wir sind sichtbar, wir finden statt, nehmen teil, bleiben dabei aber souverän, entspannt und freundlich.
Das wären vielleicht auch schon die Diversity-Kompetenzen, die man braucht, weil was ich immer frage ist, auch was wären aus deiner Sicht drei wichtigsten Diversity-Kompetenzen, die wir individuell, aber vielleicht auch Gesellschaft brauchen, damit das sozusagen auf einen guten Weg geht, damit sozusagen sich das Positive in die richtige Richtung entwickelt. Was wären so Sachen, die dir einfallen würden, sagen, das ist ganz zentral, vielleicht auch für dich persönlich, die du hast und die du auch weitervermitteln willst, wo du sagst, aber das ist, oder wo du das Gefühl hast, das ist im Moment zu wenig ausgeprägt.
Also was man braucht, ist, glaube ich, immer eine Gelassenheit. Ne? Aber Gelassenheit muss man sich leisten können. Gelassenheit muss man haben können. Ja, ja. Weißt du? Dazu kommt, dass wir, dass große Migrationsbewegungen gerade stattfinden. Auf dem Kontinent, auf dem Planeten, ist ein Thema. Aber es gibt ein viel größeres Thema, wie ich finde, dass wir wechseln gerade die Epoche. Wir gehen gerade ins digitale Zeitalter. Wir verändern unsere Gesellschaft auf einer technischen Ebene, die es so noch nie gegeben hat. Wir haben lineare Entwicklung gegen exponentielle Entwicklung. Wir haben eine Veränderung in einer Geschwindigkeit, die noch nie da gewesen ist. Und damit einher geht eine technische Möglichkeit, die wir so noch nie hatten. Es ist nicht fassbar. Das Taschentelefon, das Handy, gibt es jetzt gerade mal irgendwie seit 2007. Das war einfach so, wow, das ist jetzt inzwischen schon alter Knochen. Inzwischen ist die Technik und die digitale Welt auf in einer Sphäre angekommen, wo du nicht mehr nachvollziehen kannst. Und das heißt, fundamentale Veränderungen in der Arbeitswelt, in der Lebenswelt, plus dazu kommt der demografische Wandel, dass die Leute immer älter werden und so weiter. Es kommen viele Faktoren zusammen, die die Welt nicht mehr so lassen werden, wie sie war. Sie wird sich extrem verändern. In den nächsten 10 Jahren, die Dekade jetzt, wird extrem viele Veränderungen mit sich bringen. In
jeglicher Hinsicht. Deswegen ist ja eins, was du sagen in deiner Show manchmal sagst, ist, vergesst Nationalität, vergesst all diese Sachen. Meinst du wirklich, dass diese Frage von Migration als Mutter der aller Probleme und allen Sachen, dass das dadurch, durch diesen Epochenwandel, wirklich zurückgedrängt wird, auch im öffentlichen Bewusstsein und in den Debatten?
Na, die Wahrheit ist ja, Migration ist nicht die Mutter der Probleme. Das ist ja ein Fakt. Migration ist nicht das Problem. Migration verändert Gesellschaft, das ist richtig. Aber Migration verändert Gesellschaft immer zum Guten. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Das ist so. Ne? Migration verändert Gesellschaft zum Guten. Und wenn wir da problematisieren, haben wir eine Angst und sprechen was an. Aber die Ursachen für die Angst liegen nicht darin, dass jetzt hier Migranten kommen, sondern die Ursache für die Angst liegt darin, dass Deutschland den Status als Exportweltmeister verloren hat. Dass die mächtigsten Companies auf dem Planeten nicht etwas herstellen, sondern nur noch Daten haben. Diese Googles und Amazons und Facebooks, die stellen nichts her und sind die mächtigsten Player auf dem Planeten. Das ist nicht fassbar. Das ist dieser Wandel, dieser Wertewandel, dieser Epochenwandel. Und wir hier in Deutschland sind so, wir können Maschinen bauen und verkaufen. Hey, die Maschine will keiner haben. Ich will deine Maschine nicht besitzen, ich will die benutzen. So Carsharing, was weiß ich was. Es ist eine ganz andere Denke. Da steht Deutschland und sagt, aber wir sind doch Weltmeister im Export. Ja, jetzt nicht mehr. Lass dir was einfallen, Junge. Menno, das ist aber doof. Und jetzt? Wer ist denn schuld? Migration ist die Mutter aller Probleme. Das könnte eine Lösung sein.
Einfache Lösung.
Naja, und es scheint auch zu... Ja, natürlich, ja klar. Und da, wo es die wenigsten Migranten gibt, gibt es die größten Probleme sozusagen. So. Also... Auch da, wenn man mit Migranten zusammenlebt und sieht, merkt man, das sind genauso Arschlöcher wie wir auch. So.
Ja, absolut, absolut. Das ist nochmal, also von daher sind wir ja relativ schnell auch schon in die aktuelle Gesellschaft, wo die Situation reinkommt. Aber was mir mindestens genauso wichtig ist, auch nochmal ein bisschen dich, zumindest in dem Podcast, ein bisschen besser kennenzulernen. Und wenn wir jetzt mal schauen, deine Station als Schauspieler im Theater, jetzt im Kabarett ganz lange. Und ich habe mich gefragt, wenn du vor, weiß nicht, 20, 30 Jahren in der Kindheit, in der Jugend darüber nachgedacht hättest, was wird aus dem Fatih mal Vernünftiges oder Unvernünftiges, weiß ich nicht, was du da gedacht hast in der Zeit. Aber war das so vorhersehbar? Oder anders gefragt, war das mehr Glück und Zufall, dass du das jetzt machst, was du jetzt machst? Oder war das eher eine Planbarkeit, vielleicht eine Erziehung, was deine Eltern dir mitgegeben haben? Gibt es da einen roten Faden? Nimm uns mal mit auf die Reise.
Die Perspektive Schauspiel und Kunst und Kultur gab's nicht. Gab's nie. Es war so, dass meine Eltern sind Mitte, Ende 60er nach Deutschland gekommen. Meine Mutter hat in der Türkei als Grundschullehrerin gearbeitet. Mein Vater hat hier als Werkzeugmacher, als Facharbeiter bei Ford gearbeitet. Und die haben immer Wert darauf gelegt, dass wir die Sprache können. So, Sprache war immer wichtig. Meine Mutter war es sehr wichtig, dass ich nicht in diese Hinterhofmoscheen gehe. Die hat gesagt, das hat mit Religion nichts zu tun, das ist alles andere als das. Und das hat die schon vor 40 Jahren gesagt. Und ich dachte, Mama, sehr gut, das sehr gut.
Mit der Sprache, wie wurde das vermittelt? Oder wurde es einfach
gesagt? Also wir haben zu Hause Türkisch gesprochen. Und aber es war, wurde auch Wert drauf gelegt, dass ich halt, dass wir halt auch, also du lernst ja die Sprache automatisch, wenn du draußen bist, ne? Und es gab jetzt keine, du sollst jetzt mit denen nicht spielen und dem nicht spielen. Es gab diese Abgrenzung nicht, ne? Da die deutschen Kinder oder die türkischen Kinder oder so. Es gab, ich hatte türkischen Unterricht auch in der Schule. Ich habe, ich hatte alles sehr gerne und viel gesprochen und ich finde. Auch wenn es etwas Wertvolles gibt und wenn etwas Kultur darstellt, dann Sprache. Weil jede Sprache ist ein Schlüssel in eine andere Welt. Und je mehr Schlüssel du hast, desto mehr Welt hast du. So, ne? Und somit waren die da offen, so, ne? Und aber es gab keine Vorgaben in dem Sinne. Und dann habe ich halt irgendwann Abi gemacht und dann war halt, ja, Junge, mach was. Ne? Und mach irgendwas. Und ich so, die Wahrheit, ich weiß nicht was. Und ich so, vergisst du, ich weiß nicht, was, mach jetzt irgendwas hier. Du kannst bei Ford irgendwie, dein Vater ist da.
Das heißt, du hast Abi gemacht und es war nicht etwas, was du, wo du dachtest, in die Richtung könnte es gehen oder das spricht mich an oder, also war da nix?
Da war nix. Cool.
Ja, kenn ich auch, ja.
Ich glaube, das ist auch natürlich, das ist normal, dass man, oder bei mir war das normal, bei vielen, die halt dann so rankommen und merken so, ey, keine Ahnung. Jetzt Abi gemacht, aber werde ich jetzt Pfleger oder werde ich Kellner oder werde ich jetzt Jurist, werde ich jetzt Mathe studieren oder das auf gar keinen Fall. Weiß ich nicht, es gibt's halt nicht. Ne? Was?
Ich finde es interessant, weil ich meine, finde ich eh nicht. Bei mir war es auch so, dass ich einfach Realschulabschluss gemacht habe und dann habe ich einfach weitergemacht. Und dann war okay, Abitur. Und mein Lehrer hat dann immer gesagt, mach doch das Praktikum, Klima, Kühltechnik oder irgend sowas, irgendwas Handwerkliches. Konnte ich aber nicht, war nichts für mich. Und dann bin ich an die Uni gegangen, wusste aber auch nicht wirklich, was hat mir auch keiner erzählt, und wusste aber, dass ich in Deutsch, in Gesellschaftskunde und in Geschichte gut war. Und meine Idee war, dann studiere ich auch einfach die drei Fächer, bis ich erfahren habe in der Uni, dass es auch sowas wie Politikwissenschaft gibt. Und das war eine gute Kombination. Und so habe ich dann weitergemacht. So, und dann wurde es nach dem Diplom dann nochmal hektisch, weil ich dann ja nicht einfach, okay, dann habe ich dann nochmal überlegt, was kann ich machen. Aber dieses, und dann war ich überrascht, dass in Marburg, wo ich studiert habe, es Menschen aus Eritrea gab, die auch studiert, weil mein Bild war eher, die sitzen in der Bar oder sonst irgendwie von Männern, die erwachsen sind. Aber das Bild hatte ich nicht, also kein Bild, keine Vision, keine Role Models und so weiter. Lag es so ein bisschen auch daran, dass das gefehlt hat bei dir, dass du Leute gesagt hast, die dich zum Beispiel akademisch oder im Theater oder so, gab es da nicht genug Vorbilder?
Es gab keine Berührungspunkte. Ne? Unsere Kultur, unser Kulturangebot zu Hause war so, dass mein Vater Videokassetten geholt hat. Ne? Betamax, VHS, es gab so Videokassetten mit so türkischen Filmen, mit Cener Şen und Kemal Sunal und so. Es gab damals ganz genial Deve Kuşukabere hier mit den Akpınar und Zeki Alasya, so ein Duo, was gigantisch war. Und wir haben dann mit der ganzen Familie, die haben so Theaterstücke, so Kabarett-Theaterstücke gemacht.
Wurde schon ein bisschen Grundlage gelegt.
Nein, und wir haben halt davor gesessen und uns das angeguckt und uns totgelacht. Wir haben geheult vor Lachen. Das war Wahnsinn. Und das war so das Highlight. Man hatte Videokassetten, da sitzt die Familie zusammen halt. Mein jüngerer Bruder ist 7 Jahre jünger, der war die Antwort. Aber auch im Prinzip waren wir das, bis zu 5 vom Fernsehen, haben sich die Sachen angeguckt und haben gelacht, so. Aber darüber hinaus, perspektivisch, Ausbildung, Beruf, Schauspiel, das kam erst ganz spät. Ich habe schon immer den Mittelpunkt gesucht. Also, und hatte schon auch mal was zu sagen, war immer laut und so. Und angefangen mit Rap. Musik und hab 96 eine Platte rausgebracht und so weiter.
Du warst immer berühmter Rapper.
Berühmter Rapper.
West oder East Coast?
So berühmt war ich gar nicht. Wir haben nur 96 eine Platte rausgebracht und haben damals auch schon auf Deutsch gerappt und so. Und irgendwann in diesem Dunstkreis kam halt, kam zufällig ein Freund, sich gemeldet und meinte, Fatih, hör mal, das gibt's ein Theater, die suchen jemanden. Und da war das erste.
Auf dich aber.
Das war ein Kumpel. Mustafa hat sein Examen gemacht, Uni.
Aber warum hat er nicht gedacht?
Weil ich halt immer den Mittelpunkt gesucht habe. Ja. So, du bist doch so ein Lauter, ne? Und hast doch so eine Energie. Und geh doch mal dahin und so. Und bin ich halt dahin und die haben mich genommen. So, ich habe mich
dafür. Aber ich meine, jetzt erstmal würde ich jetzt mal denken, das ist was soll ich denn da? Also bis heute ist es ja so, wir waren jetzt am Freitag wieder, aber wo ich denke, so im Theater und so weiter, ist doch gar nicht meine Welt. War das nicht damals auch so, dass du Berührungsängste hattest, überhaupt dahin zu gehen? Und
doch, natürlich. Eine meiner ersten Worte war Theater, Schauspieler, weiß nicht mehr, wie das geschrieben wird, das ist doch kein Beruf.
Ja, genau, ja.
Das ist doch Schauspieler bin ich auch.
Warum hast du trotzdem gemacht? Warum bist du trotzdem hingegangen?
Naja, also wie gesagt, ich stand ja da auf der Bühne, hab so gerappt und gemacht, getan. Das Abitur war schon 2 Jahre lang hinterher, war schon vorbei und ich wusste halt nicht was und wo und dann dachte ich, ja, jetzt gehst du mal dahin so, ne? Und stellst dich vor und kann ja ein paar Rap-Texte rappen und kann ja irgendwie sagen, was für ein geiler Typ ich bin und so. Und sie hat auch keine Vorsprechrolle und nichts. Ne? Dann hat das halt irgendwie, dann haben die sich, waren die wahrscheinlich, weiß ich nicht, von meiner Energie oder was, das hat denen halt gefallen, die haben mich genommen. Und dann haben gesagt, okay, du kannst dann hier und dann hatte ich von heute auf morgen einen Job. Ich war bei einem Jugendtourneetheater.
Bezahlten Job,
wo ich dann, ich glaube, pro Auftritt haben wir, ich glaube, 180 Mark bekommen, hatten so 10 bis 15 Auftritte im Monat und sind dann durch die Nation gefahren, morgens um 10 Uhr vor Kindern, Jugendlichen, Stücke zum Thema Liebe, Sexualität, Drogen, Gewalt, Prävention, ne, so für AWO und Caritas und hast du nicht gesehen, ne, so, immer vor Schulen, vor Schülern, 300 Kids dann da, hingefahren, selber aufgebaut und gemacht und getan und so. Und das erste Stück, was das war, so ein Stück zum Thema Heimat und Identität, total geil. Drei Personen, so ein Russlanddeutscher aus Kasachstan, eine Pennerin, die auf der Straße lebt und ein türkisch-deutscher Mann halt, der in dieser Tankstelle halt arbeitet. Und die drei haben halt so das Thema Heimat und Zugehörigkeit durchdekliniert. Ne? Wer gehört wozu? Sie lebt auf der Straße, hat keine Heimat. Er kommt aus Kasachstan, sagt hier, ich bin Deutschland, meine Heimat. Und der Türke, der hier aufgewachsen ist, sagt, Jungs, seid ihr doof, das ist meine Heimat hier und so. Ne? War sehr lustig, sehr gut.
Hast schon was mit dir auch zu tun gehabt, also von daher war gar nicht so weit weg.
Das war damals halt das erste Stück, der vielleicht auch braucht halt einen Türken, so, ne?
Ja, und dann
sag hier, ich kann auch rappen. Und das sollte ein Jahr gehen, aus dem Jahr wurden 4. Und am Ende habe ich dann gesehen, dass das echt ein Job, den man machen kann. Und der mir auch Spaß macht. Und wo auch, das Spannende ist ja, dass meine Fähigkeiten, Talente, Ressourcen auf einmal da seinen Platz gefunden haben, seine Entsprechung gefunden haben. Bis dahin war immer, warte, jetzt sei mal ruhig und gerne mal gestört, gerne mal zu laut, gerne mal zu aufwendig, jetzt sei mal ruhig. Und da war, mach mehr, ja super, komm lauter und höher und was fällt dir dazu noch ein? Mach mal hier und ja, pass auf und das war schon super.
Das war deine Welt, also war
das war so, hier bin ich richtig. Hier bin ich richtig.
Hat sich nach Arbeit angefühlt wahrscheinlich?
Nee, eher nach Freude und Fantasie und Sachen ausmalen, sich ausdenken, das darstellen, das spielen, sich einfühlen und so weiter.
Fand ich super. Dem Kumpel ja viel zu verdanken.
Total. Und dann kam aber nach 4 Jahren, wenn ich das jetzt aber, jetzt wo zum ersten Mal die Perspektive auftauchte, Schauspiel ist ein Ausbildungsberuf. Mhm. Ich könnte die Ausbildung machen. Mhm. Dann sag ich, machst du das nicht? Hat das eine Perspektive? Wie weit kommst du damit? Und bla bla bla. Aber auf der anderen Seite, das war das Einzige, was mir Spaß gemacht hat, was mich verbunden hat mit der Welt. So, ich dachte, weil bis dahin war nämlich der Gedanke, arbeiten heißt, irgendeinen Job machen, auf den man keinen Bock hat. Macht halt jeder. Ich hatte keinen Bock drauf. Ja, das ist ein Teil des Berufs.
Arbeit, ja.
Das ist also, da hast keinen Bock drauf. Und ich stand kurz davor, ja, dann mache ich jetzt halt irgendwas. Ich fange jetzt irgendwas an zu studieren, irgendwas, weil alle halt irgendwas machen. Das hat nichts mit dem zu tun, was du willst, was du machst. Das ist eine Grundlage. Dann kam dieses Theater und es war wirklich auf dem letzten, der Zug war schon losgefahren, dann bin ich halt auch draufgesprungen und mitgefahren. Dachte, ja, ich steige hier eh gleich wieder aus. Aber auf dem Zug fahre ich bis heute.
Und ja. War das so, als du diese Ausbildung gemacht hast, hast du dich auch fremd gefühlt, weil das sozusagen vielleicht auch eine Welt war?
Das war nochmal eine andere Welt. Also es war Jugendtourneetheater und dann war ich halt auf einer Ausbildung Schauspielschule.
Das meine ich, in der Schauspielschule war das.
Ich konnte mich nur auf staatlichen Schulen, kam nur in Frage für mich, in Frage, weil ich halt kein Geld habe. So, ne? Meine Eltern hatten kein Geld und ich habe kein Geld und so. Und auf einer staatlichen Schauspielschule musst du halt nichts zahlen, auf privat musst du halt viel zahlen. Und die Bedingungen auf staatlichen sind halt deutlich besser als auf privaten, muss man auch einfach so sagen. Ich habe mich dann auf 4 Schauspielschulen beworben und bin dann 2 genommen worden, in Hannover und in Berlin an der Ernst Busch. Habe mich dann für Berlin entschieden, habe dann da studiert und das war nochmal ein komplett anderer Film.
War das nicht so ein elitärer Kreis, der da unterwegs war?
Naja, was heißt elitärer Kreis? Also es bewerben sich halt sehr viele da, und es werden sehr wenige genommen. So. Und somit sind die, die da genommen sind, sind schon Auserwählte, sozusagen. Ne?
Aber nicht ein Milieu sozusagen, sozusagen bürgerlich.
Na, das gab schon auch viel. Doch, doch, das gab schon auch viel. Also irgendwelche Kinder, die halt, ja, aus so einem bürgerlichen, die halt mit Literatur und Theater und Konzerten irgendwie vertraut waren.
Aber da hast du nicht das Gefühl gehabt von, ich bin eigentlich hier fehl am Platz.
Na, sagen wir mal so, die sind auf jeden Fall anders als ich, habe ich festgestellt. So, ne? Das ist schon anders. Aber um dir auch die Welt auch zu zeigen, ne? Ich habe in Berlin und in Hannover halt vorgesprochen und bestanden. Ne? Also noch in Hamburg und in der HDK in Berlin auch noch vorgesprochen, da halt abgelehnt. Aber die anderen beiden habe ich halt bekommen. Und da in Berlin genommen zu werden, ist schon was Außergewöhnliches, so, ne? Und nach der Prüfung, also ging über drei Tage und so weiter. Am Ende, wenn du dann genommen wirst, das ist schon so wie, das ist schon geil. Das ist schon so Survivor. Sie haben es geschafft. Und das war schon toll. Und dann haben halt die Menschen um mich herum ihre Eltern angerufen, ja, die mitgefiebert haben und weinen zusammengebrochen und so. Und hier konnte halt mein Vater jetzt nicht so viel erzählen. Bin halt nur zu ihm dann hin und anrufen ging dann eh nicht. Bin dann zu ihm hin und sag, hier Papa, guck mal, ich habe Schauspielschule bestanden in Hannover und in Berlin. Und das ist wirklich, das ist was ganz Tolles und Außergewöhnliches. Und was hat Vater gesagt? Warum meldest du dich nicht in Köln? Dann musst du nicht umziehen.
Ganz praktisch.
Weißt du, warum denkst du, ja, Vater, genau.
Ja, ja, ja.
Man kann sich da nicht anmelden, man muss da eine Prüfung, man muss genau und so weiter.
Ja,
ja. Und Jahre später, dann kam halt, dann habe ich die Serie gemacht und so, und dann kam ich im Fernsehen, da. Und dann Jahre später kam dann mein Vater, mal die Arbeitskollegen sagen, dass du dies gemacht hast und das gemacht hast, und Kollegen haben dein Programm im Fernsehen gesehen, die finden dies und das. Ja. Ich so, ja, Papa, genau so.
Da hat er sozusagen die Dimension verstanden.
Ja, ja.
Ja. Aber das ist ja auch so, dass so eine
Grad, das ist aber auch Klassiker.
Ja, total Klassiker, dass sozusagen, wenn gerade mit Studium und mit dass die zwischen den Generationen, dass der Abstand auch der Welten, der Lebenswelten so fundamental, also manchmal, dass man einfach nur zu Hause kommt und das, was man erlebt hat, gar nicht entweder beschreiben kann oder sozusagen Anklang vielleicht auch gar nicht wichtig ist, geht es ja manchmal auch so, dass sozusagen diese Welten so weit auseinander sind, dass das...
Ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber die Entfremdung aus dieser mütterlich, väterlich, elterlichen Welt ist ein Teil des Prozesses. Weil zu Hause Türkei, draußen Deutschland. Und natürlich, Entfremdung ist ein natürlicher Prozess der Entwicklung. So, dass die zu Hause halt nicht wissen, was du da machst. Und die draußen wissen nicht, wie es bei dir aussieht. Und du bist so zwischen diesen Welten. Natürlich entfremdest du dich. Entfernst du dich davon, wenn du irgendwo reingehst, musst du woanders rausgehen. So. Und natürlich bist du aber nirgendwo wirklich draußen und nirgendwo wirklich drin. Und somit hast du beides. Und je schneller diese Seiten Frieden in dir mit dir schließen, desto souveräner, entspannter und glücklicher bist du. So. Aber wenn du versuchst, dich aufzuteilen, aufzureiben, den gerecht und den gerecht, du kannst niemandem gerecht werden. Ja, außer dir selbst.
Absolut. Ja, das ist sehr schön. Und dann, das habe ich noch nicht so richtig mitbekommen, deswegen frage ich das, dann bist du zum Kabarett gekommen. Und was war
ich habe die Ausbildung gemacht, war dann am Schauspielhaus in Düsseldorf mehrere Jahre, habe da als Ensemblemitglied gespielt, parallel zu dieser Serie alles Atze gedreht. Ja. Und dann festgestellt, dass das Theater ist so als Betrieb jetzt kein befriedigender. So.
Warum?
Na, weil du ackerst da wie ein Pferd, wirst bezahlt wie ein Pony und bist weisungsgebunden. Weißt du, also du spielst nicht das, was du willst, sondern das, was sie wollen. Wenn du besetzt wirst, wirst du besetzt und wenn nicht, dann nicht. Und da gibt's auch kein Warum. So. Und natürlich gibt's da viel Flurfunk und viel interne Sachen, die da laufen. Da war ich nie drin, da kam ich nie mit rein. Da war ich, keine Ahnung, zu doof, zu laut, zu leise, zu klein, zu groß. Ich war da nicht drin, in diesem Flurfunk. So. Und dann habe ich gekündigt und habe gesagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und alle waren ganz irritiert. Dann, wieso, du bist hier fest angestellt am Schauspielhaus. Was willst du mehr? Und so, nee, aber das ist hier nicht befriedigend.
Krass.
So, ich möchte selber auf die Bühne gehen und eigene Geschichten erzählen.
Wie alt warst du da?
Bist du wahnsinnig? Ja, das war ja schon Ende 20. Naja, okay. Schon Ende 20 dann. So, Anfang 30.
Aber du bist nicht rausgegangen, weil du wusstest, ich weiß schon, was ich genau mache.
Nee, das wusste ich nicht. Also ich dachte, ich drehe jetzt Filme. Mhm. Ich habe jetzt auch lange Jahre eine Serie gemacht und ich drehe jetzt Filme. Aber das ist dann irgendwie nichts passiert. Mhm. Die Drehbücher sind bei mir nicht angekommen. Vielleicht gab es noch ein Problem bei der Post.
Ja, wahrscheinlich.
Wir wollen den TV Code, diese Drehbücher zu stellen, der kriegt sie nicht. Ja, wir kümmern uns drum. Ja. Nee, und gut, es gibt ja auch mehr Schauspieler als Bäume in Kanada.
Ja.
So, das hat halt nicht gezündet. Mhm. Und die Idee, wenn du keine Jobs bekommst, musst du halt gucken, was kann ich für Jobs denn mir selbst erschaffen. Mhm. Und mit der Schauspielschulausbildung im Rücken dachte ich, okay, Arbeitsplatz Bühne ist jetzt vertraut, da kann ich mich hinstellen, da kann ich reden, da kann ich so. Müsste noch eigene Gedanken haben. So, nicht nur den Fremdautoren, sondern eigenen Autoren hier. Ich hätte da mal was zu sagen. Aber gleichzeitig halt einen riesen Schiss davor gehabt. Dachte, bist du wahnsinnig? Weißt du, weil ich hab auf der Schauspielschule gelernt, wenn du dich da hinstellst, hast du eine Verantwortung vor dem Publikum. Du musst was verhandeln und das muss richtig, das muss relevant sein.
Ja.
Das muss irgendwie, da werden nicht umsonst irgendwie Shakespeare und Tschechow und Kleist, das sind zeitlose, ewige Themen der Menschheit, die da verhandelt werden von Neid und Ehre und Liebe und Hass und Stände und das werden große Sachen verhandelt. Das sind nicht umsonst zeitlose Klassiker.
Und dann kommst du.
Und dann kommst du, stell dir so, guten Tag, ich bin der Vater, ich habe erzählt, was hast du denn zu erzählen, Junge? Denk nach. Also, und wirklich meine allererste Frage war wirklich, darf ich das?
Krass.
Ja. Darf ich das? Ich bin da ausgebildet, ich bin ein Hochleistungsrennpferd und darf ich jetzt hier spazieren reiten?
Ja.
Ich muss doch am Theater irgendwie so.
Ne? Ach so, und, darf ich das? Ich dachte so im Sinne von, darf ich selbst was präsentieren? Darf ich meine eigenen Gedanken?
Ja, ist das gut genug?
Ach so, ja.
Ist das tief genug? Ist das klar genug? Ist das scharf genug? Ist das heiß? Ist das hart? Ist es gut? Ist es präsentabel? Ist es sehenswürdig? Weißt du?
So. Das passt sehr gut zu, habe ich ja erzählt gehabt im Vorgespräch, Freitag bei Caroline Emke in der Lesung.
Ja.
Und in diesem Buch Ja heißt Ja, ist der erste Satz in dem Buch ist, am Anfang ist immer der Zweifel.
Ja. Welcome to my world.
Ja, ja.
Ja.
Und der Zweifel war groß in der Zeit.
Natürlich, der war riesig. Und gleichzeitig aber, parallel zu dem Zweifel, gab es diesen Drang und den Wunsch und den Willen und das Gefühl, aber wenn das klappen würde, das ist schon endgeil. Da zu stehen und zu reden und alle Leute lachen und es ist irgendwie relevant und
war klar, dass was lachen, das zum Lachen sein muss?
Doch, Lachen war schon, doch, Lachen. Doch, Lachen ist schon.
Hätte was anderes sein können außer Kabarett, ja.
Ja, aber alleine kannst du jetzt nicht so viel.
Ja,
kannst auch zaubern vielleicht.
Ja, stimmt.
Ich kann jonglieren, vergiss es.
Ja.
Ausdruckstanz wäre auch noch gegangen, ja, aber ja. Ich finde, bei Tänzern frage ich mich, warum redet ihr nicht? Das spricht doch einfach.
Ja, und Worte war ja immer irgendwie für dich ein wichtiges Instrument.
Ja, absolut. Weil das Wort.
Wie hat das funktioniert am Anfang?
Ich habe mir alles angeguckt. Ich habe mir viel angeguckt und festgestellt, wie geil das ist. Ne? Einfach, das ist Magie. Da ist eine Bühne, da ist ein Zuschauer und jemand sagt ihr einen an und dann kommt jemand, ein Mann, eine Frau auf die Bühne, nimmt das Mikro in die Hand, der Applaus verstummt und ab da ist Spannung. Was kommt jetzt? Und dann hast du das. Also guten Tag. Und dann fängst du an zu erzählen. Fand ich schon, wie soll man sagen, das hatte schon eine erwürgende Energie sozusagen. Also, oh Gott, und wenn dann nichts passiert, und wenn dann nicht, und wenn es dann, ja, aber dann lass dir was einfallen, dass da was. Und was ist da relevant? Was ist wichtig? Was ist witzig? Und so weiter. Und dann hat irgendjemand hat mich dann angerufen, Thomas Müller. Es gab eine Mixshow in Köln. Der rief mich an, meinte halt, hast du nicht Lust, hier ist jemand ausgefallen, 5 Minuten, hast du Lust, das zu machen?
Geil.
Und da ist mir echt der Arsch auf Grundeis gegangen. Weil jetzt musst du vorsätzlich ansagen, ja, ich werde kommen, ich werde mich da hinstellen, werde das erzählen, das wird lustig. Bist du wahnsinnig? Ja, bin ich. Ne? Und dann habe ich halt zugesagt mit den größten Bauchschmerzen, den größten Zweifeln. Was machst du da? Bist du? Und dann aber dahin und sehr, sehr, sehr aufgeregt gewesen und so. Und es hat auch nicht funktioniert.
Nee?
Nee. Das hat nicht funktioniert. Das war die Gags, die ich mir ausgedacht habe, haben nicht funktioniert. Und dann ist das Wunder passiert. Dann ist eigentlich passiert, dass ich mit der Stille, die danach, also mit dem Worst-Case-Szenario, mit dem Super-GAU, mit dem Horror, mit der Stille, die nach dem Gag, nach dem Witz entsteht, damit konnte ich umgehen. Und das war der Fallschirm, der mich gerettet hat, sozusagen. Das
war in tiefer Verunsicherung versunken.
Nicht, das kommentiert halt irgendwas, ne? Also das ist ja Theorie und Praxis. Du denkst dir was aus und erzählst was und dann erzählst du das und die Leute so, was ist daran lustig? Und was dann in dem Moment entsteht, dieser Druck, diese Spannung, diese Peinlichkeit, wenn du das in dem Moment dann richtig kommentierst, dann kann entweder stillschweigende Peinlichkeit herrschen oder ein befreites Lachen und alle klopfen sich auf die Schenkel und sagen, Wahnsinn. Und das machst du, indem du dich selber nicht so ernst nimmst, die Situation nicht so ernst nimmst und so. Und das mit der Energie da irgendwie rausholst. Und das hat Gott sei Dank funktioniert. Also wir haben alle sehr viel gelacht. Und einfach um das Ausmaß, ne, für dir vor Augen zu führen. Der Besitzer von dem Laden, war so ein klitzekleiner Laden, kam danach an und meinte, Fatih, Respekt. So ohne Programm auf die Bühne gehen. Ja. Das können die allerwenigsten.
Geil.
Ja, und ich so, ja. Das können die wenigsten.
Das ist mein Ding. Du machst du bis heute so, oder wie?
Na, und das, dann merkst du, klar, es ist schwierig, den nötigen Text zu finden, den richtigen Text zu finden, den richtigen Gedanken. Natürlich ist es schwierig, aber wenn es funktioniert, ist es göttlich.
Und war das dann so wieder wie in dieser Theatergruppe am Anfang der 20er, du gesagt, das ist jetzt meine Welt, nach diesen 5 Minuten?
Ja, Auftritt, total.
Hast du dann gesagt,
total, okay, das ist total. Es hat sofort wusste ich, okay. Ich habe verstanden, ja, alles klar. Ich habe, okay, nicht so, sondern so und nicht das, sondern das und nicht hier, sondern da. Und dann lernst du mit jedem Auftritt, lernst du ja. Und dann hast du 2, 3, 4 Auftritte, wo Rock'n'Roll und alles funktioniert und Leute klatschen und lachen und schreien. Und dann kriegst du die erste Lektion und denkst du, okay, ich kann's. Ich weiß, wie es geht. Ich mach das jetzt. Was? Wo? Ich komme hin. Ich mach das. Ich piss das in den Schnee. Ich bin, ja, natürlich. Und dann gehst du da hin und erntest halt Stille. Dann fährst halt komplett gegen die Wand. Denkst du, oh, warte mal, ich habe eben gerade noch gedacht, ich kann's. Und jetzt hat das alles, was ich dachte, was ich kann, überhaupt nicht funktioniert. Und dann kommt dein Freund Zweifel, der sagt, siehst du, ich hab's ja gesagt. Das funktioniert nicht. Und dann grübelst halt und denkst, also dann geht's halt los. Das ist halt dann der Umgang mit der Situation, dass du es halt.
Und wie lange machst du jetzt Kabarett? Wie lange seit diesen 5 Minuten Auftritt?
2005 war das.
Okay, fast 15 Jahre.
Ja.
Und wenn du jetzt zurückschaust, was hat sich so am größten, also was war der Entwicklung, so was hat sich am stärksten verändert, außer natürlich mehr Auftritte, mehr Menschen, die dich hören und sehen und lachen und so weiter. Aber hat sich was in dir verändert, sozusagen der Zugang zum Kabarett, der Zugang mit dem Spiel, mit Publikum und so weiter?
Also du musst halt gucken, worüber du reden willst. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Weil zum einen gibt's halt auch, sagen wir, Taschenspielertricks. Du kannst ja halt auch hinstellen und erstmal einfach, ne, mit den Leuten reden, ein paar Sprüche klopfen, ein paar fertige Sachen. Das ist so, ja, dann bist du halt da und das ist irgendwie nett und lustig und man lacht auch, aber es geht um nichts. Du stehst da und laberst und kommst dir total geil vor. Und das mag ja alles seine Berechtigung haben, aber dann irgendwann muss es dann relevant werden, musst du irgendwas erzählen, was halt für dich was bedeutet, für die was bedeutet, wo wir eine gemeinsame Welt teilen, so, und die ich dann mit einem anderen Blickwinkel, mit einem anderen Perspektivwechsel aufmache und da, guck mal da, und schon mal so gesehen, hast du das schon mal, mir ist ja aufgefallen und so weiter. Das muss dann passieren.
Und das eine ist, was du machst, das andere ist die Themen, die du machst, genau, das hast du ja gerade gesagt, mit Fatihland, Moslem TÜV, M-Fati, also viel mit deinem Namen, aber auch viel das Thema Migration, Identität, Rassismus. War das klar für dich? Ist das sozusagen, weil das Teil von dem, was sozusagen du erlebt hast, oder warum diese Themen?
Na, zum einen musst du verhandeln, was offensichtlich ist. Ne? Du kannst da so auf die Bühne gehst, musst du schon auch zumindest das irgendwie einordnen. Ne? Ob du das bist, wie du das bist, welche Beziehung du dazu stehst. Und zu der Zeit, als ich da 2005 anfing, war ja hier Kaya Jana und sowas war dann ganz groß. Und da gab es noch ein anderes Wahrnehmen und Verstehen von dann kam die Formulierung Ethno-Comedy auf und so weiter. Und es war halt, dass man auf der Bühne steht und halt gebrochen Deutsch spricht und so weiter.
Ja, stimmt. Ne?
Und dachte ich, das will es alle, will ich das gar nicht. Aber trotzdem will ich das thematisieren.
Gab es keiner, der das sozusagen nicht so über gebrochenes Deutsch und so weiter? Gab es wenig, ne, zu der Zeit?
Weiß ich nicht. Also es, nee, gab es nicht.
Ja, stimmt.
Ja. Es gab halt Kaya.
Das, das, was sich da getan hat.
Sozusagen. Genau, genau, genau. Und nachher kam dann Bülent und so. Aber das war, er hat dann mal mehr so Figuren-Dings gemacht und so. Und es gab vorher nochmal Knobi-Bonbon aus Frankfurt, Sinasi Dickman und wie heißt der andere? Das war so ein Duo, die haben sich halt auch immer zerstritten, sind auseinander. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen.
Ja.
Genau. Und ich wollte halt das alles auch verhandeln, aber halt nicht mit so wie er es gemacht hat, sondern so wie ich denke, dass es gemacht werden müsste. Mhm. Dass man halt normal Deutsch spricht und ne, sie sprechen aber richtig gut Deutsch. Danke, ich wünsche, ich kann dasselbe von Ihnen behaupten.
Ja.
So, irgendwie da lang. Ne? Und es bleibt ja nicht aus, wenn du, wovon reden wir hier, wenn du in Deutschland geboren wirst und aufwächst und nicht ein Teil der Dominanzgesellschaft bist, machst du Ausgrenzungserfahrungen. Mhm. Und die auf der Bühne zu verhandeln, war sehr stimmig für mich.
Mhm. Mhm. Und ist das manchmal ja so ein Ansatz, dass du auch mal konfrontierst, auch das Publikum konfrontierst, mit deren Reaktion, mit dem Lachen zum Beispiel, das, was du machst, oder andere Dinge. Und schon, zumindest, da stockt mir auch manchmal der Atem, weil ich denke, oh, darf man das? Was denken die jetzt? Muss man nicht eher lieb zu denen sein? Und so Sachen, ist das, natürlich machst du es bewusst und mit Absicht, aber warum machst du das?
Naja, weil erstmal das wichtige Gedanken sind. So, ne? Und auch, und du hast gerade gesagt, muss man nicht lieb zu denen sein? Nein, muss man nicht. Und aus dem, es ist auch so, auf der Bühne ist der Konflikt immer das Interessante und nicht das Harmonische und auch eine Konfrontation und Gegenüberstellen von. Man sollte gucken, dass man dabei halt, also wenn man nicht lieb zu denen ist, also zu keinem lieb ist.
Mhm. Ja, das ist konsequent, ja.
Also, dass du dann nicht sagst hier, wir sind toll und ihr seid scheiße, oder ihr seid toll und wir sind scheiße, das ist es nicht. Muss schon jeder sein Fett wegkriegen und dann hat es auch eine Ausgewogenheit. Dann ist auch klar, worum es geht.
Mhm.
Dann ist auch klar, dass es nicht jetzt um irgendwie schlicht beleidigen oder kritisieren geht, sondern um Aufmerksamkeit schaffen für eine Situation, die so im Ungleichgewicht ist. So, ne?
Total. Meine Abschlussfrage ist, zu dem, was wir vorher mit dem Gesellschaftspolitischen gesprochen haben und dann aber nochmal deine Biografie und auch jetzt das Thema mit dem Migration, Rassismus und Umgang auch damit, ist auch sehr persönlich, gibt es etwas, also die Frage, was ist eigentlich dein Warum? Warum machst du das, was du machst? Und gibt es ein tieferes, außer, ja, ich muss Geld verdienen.
Simon Sinek, ne? Was ist dein Warum?
Ja, genau, genau. Ja. Also was ist dein Warum? Manchmal ist es auf der Gefühlsebene und man kann es gar nicht kognitiv so fassen, aber hast du schon mal drüber nachgedacht und da kannst du es benennen?
Rückblickend sieht das ja alles irgendwie relativ linear aus.
Ne? Total.
Man denkt, ah, das führt alles dahin. So. Das warum? Ich stehe echt sehr gerne auf der Bühne. Ich kann echt viel reden. Und wenn ich das beide verbinde, dann dabei noch die Leute unterhalten, das ist schon ziemlich weit vorne. Ziemlich weit am Sinn des Lebens. Das warum? Das ist, weil ich Menschen unterhalten will. Mit für mich relevanten Themen. So. Und ich habe festgestellt, ich habe da auch Freude dran. Also da hinzustehen, mir macht das wirklich Freude. Das ist klar, immer wenn was Neues gemacht ist, bist du halt bist halt, gehst du durch die Hölle und bist voller Zweifel und scheißt in die Hose. Aber auch das gehört dazu. So. Und dann stehst du wieder da und verhandelst das. So. Und ich mache es, weil es auch gesagt werden muss.
Total, total. Ja. Das ist, ich meine, auch bei dem Podcast die Frage, warum mache ich das eigentlich und so? Also auch in dieses Öffentlichkeit gehen.
Ja.
Und weil Dinge gesagt werden müssen, auch nochmal vielleicht anders gesagt werden müssen.
Ja.
Und ich finde, in den, die Male, wo ich dich erlebt habe, wo ich dich gehört habe, wo ich lachen durfte, weil, und das fällt mir gerade ein, ich habe zwar gesagt Abschlussfrage, aber das ist jetzt wirklich die Abschlussfrage. Sind die Zeiten eigentlich noch so, und das knüpft von dem, was wir am Anfang gesprochen haben, eigentlich so, dass Humor und Satire eigentlich noch zeitgemäß sind? Weil, wenn wir das sehen, was in der Welt passiert, was zurzeit passiert,
Humor ist immer zeitgemäß. Humor ist immer notwendig. Humor und das Lachen ist immer das Auflösen von Spannung.
Mhm.
Und wir haben gegenwärtig die großen Themen des Planeten sind Klimawandel, Digitalisierung und vielleicht in Deutschland mal der demografische Wandel, dass Menschen älter werden. Daraus ergibt sich ganz automatisch natürlich die Migrationsbewegungen, die Klimaflüchtlinge etc. So, das sind die großen Themen. Und wenn du die verhandelst, ist es gut, wenn du die Leute dabei zum Lachen bringst. So.
Warum?
Das ist, weil Lachen verbindet, weil Lachen Menschen zusammenführt. Wir lachen über gemeinsam. Also wenn wir lachen, dann haben wir einen gemeinsamen Nenner. So. Weil das gesund ist auch. Und weil wir am Ende des Tages verbunden sind. Und es zeigt halt unsere Verbundenheit, unsere Zusammengehörigkeit. Jetzt die Tage war hier die Rede von Ricky Gervais bei den Golden Globes. Wenn du die gehört hast, hör sie dir an. Und wer es noch nicht gehört hat, bitte anhören. Sensationell. Wie er da steht, auch sagt, wir machen jetzt mal alle Witze über uns hier. Auf Kosten, auf eure Kosten. Und denkt dran, es sind Witze. Es ist gesprochen, das war, es sind Witze. Und dann haut er da die Sachen raus. Das ist schon sensationell. Und jeder, der hier genau sagte, ja, Apple hat jetzt kommt jetzt auch in den Streaming-Dienst, kommen jetzt in den Streaming-Dienst rein, und dann haben sie eine ganz tolle Serie jetzt rausgebracht und da geht es um Aufrichtigkeit und um Ehre und um also ganz, ganz tolle, ganz hehre Ziele. Geil, von Apple, von einem Laden, die jetzt Sweatshops in China betreiben, verstehst du? Für Kinderarbeit, Handys zusammenschrauben lassen sozusagen. Und so. Und wenn hier irgendjemand einen Preis bekommt, komm auf die Bühne, aber bitte halt keine politische Rede. Du hast nichts mit dieser Welt zu tun, du hast überhaupt keine Ahnung. Nimm deinen Preis und geh einfach. So. Es ist doch so, wenn ISIS einen Streaming-Kanal anfangen würde, würdest du das erste, was du machen würdest, du würdest deinen Agenten anrufen, weil du da arbeiten willst. So. Und so. Das ist sensationell. Es ist halt wahr, es ist super. Das muss sein, dass du da halt die Dinge benennst, wie sie gerade sind und dabei die Leute auch vielleicht unterhältst.
Die Dinge benennen, wie sie sind. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, an wie vielen Punkten ich sozusagen auch berührt bin von denen, was du gesagt hast. Also viel im Kopf macht das, aber auch viel, du hast vorhin von Seelenhygiene gesprochen im Vorgespräch. Ja. Ich finde, das ist auch etwas.
Das ist Meditation.
Das ist, genau. Ja. Aber das Sprechen und Dialog sein hat ja auch was von der Hygiene.
Ja, absolut.
Und das auf jeden Fall. Und ich finde, ich würde jetzt gerne, also wir sind jetzt 59 Minuten und 32 Sekunden,
hui,
fast eine Punktlandung. Ja. Und wir können auch nochmal 2 Stunden weiterreden, aber das machen wir beim nächsten Mal. Vielen, echt vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Mit dir sprechen durfte. Das war also mein Erstgespräch mit einem Kabarettisten in diesem Podcast. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und du hilfreiche Impulse für dich mitnehmen kannst. Mich haben Fatis Worte angeregt. Da sind ganz viele Momente dabei. Auf 5 will ich mich jetzt beschränken. Das Gespräch habe ich erstens bewusst mit dem Namen begonnen und warum mich das seit unserer ersten Begegnung noch beschäftigt hat. Zum einen wegen meiner eigenen Geschichte, zum anderen, weil ich selbst auch mitbekomme, wie vielen anderen Menschen mit migrantischen Namen es so ähnlich ergeht. Und ich glaube,
Es sagt auch viel über das Thema Integration aus. Auf der strukturellen Ebene die Frage, wie Behörden, wie beispielsweise das Standesamt, mit Zugewanderten und deren Namen umgehen? Werden sie gleich eingedeutscht oder gibt es den Raum und das Recht kultureller und individueller Andersartigkeit? Auf der individuellen Ebene die Frage, wie wichtig es insbesondere Menschen, die ihren Namen nicht ständig wiederholen müssen, ist, ihr Repertoire an Namen zu erweitern. Dazu gehört auf der anderen Seite aber auch, und das sagt Fatih sehr klar, dass wir ihnen die Chance dazu geben müssen. Ich empfinde das immer wieder erklären müssen, manchmal als sehr anstrengend, weil es ja eigentlich nur ein Name ist. Aber er ist halt ein fester Bestandteil der eigenen Identität. Mir geht es hier gar nicht darum, das eigene Verhalten gleich zu ändern, um die Vorstellungsrunden in Zukunft zum Beispiel so lange in die Länge zu ziehen, bis alle erschöpft aufgeben oder genervt oder frustriert sind. So klar und eindeutig geht es an dieser Stelle, glaube ich nicht. Aber ich denke, es reicht schon mal, wenn ein Mensch es für sich selbst reflektiert hat, sich gegebenenfalls mit anderen darüber austauscht, vielleicht auch manchmal sich auskotzt und schaut, was sich stimmig anfühlt. Zweitens, Migration ist die Mutter aller Probleme. Den Satz hatte ich fast schon verdrängt. Nicht nur, weil sich der Innenminister seitdem auffällig stark zurückhält mit solchen Aussagen. Ja, dieser Satz ist empirisch falsch, aber es ist ja trotzdem so, dass viele Menschen in diesem und wahrscheinlich auch in fast allen anderen Ländern der Welt das so sehen. Und leider nicht die vielen Vorteile, die Migration schon immer und überall brachte, erkennen. Viele, weil sie es nicht sehen wollen, viele aber auch, weil sie es historisch nicht besser wissen. Ich denke schon länger darüber nach, auch hier in diesem Podcast mehr über die vielen tollen historischen Beispiele zu sprechen, die aufzeigen, wie toll Migration und Vielfalt in der Geschichte funktioniert haben. Denn es ist nun mal so, dass Migration öffentlich nur dann eine Rolle spielt, wenn es um negative Berichte geht. Das sollten wir kritisieren, noch wichtiger halte ich es aber, über das, an das wir glauben, auch und über das Positive mehr und lauter zu sprechen und deutlich zu machen, dass Migration der Normalfall ist. Nicht zuletzt, weil es einfach auch schöne Geschichten sind. Fatih gab mir nochmal einen Reminder, das tatsächlich zu tun. Wie genau, werdet ihr bald erfahren. Drittens hatte ich Gelassenheit nie wirklich als eine Diversity-Kompetenz gesehen. Aber natürlich ist es eine. In Vielfalt kann es auch hektisch, laut und kontrovers zugehen. Denn freundlich zu bleiben und die Ruhe zu bewahren, ist natürlich extrem wichtig. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass es daran aktuell stark mangelt. Nicht direkt zurückzuschreien, Widerworte zu geben oder weiter aufzuhetzen, in diesen polarisierenden Zeiten wäre uns damit wohl allen geholfen. Was mich an Fatihs Geschichte viertens besonders beeindruckt. Aus der Jetzt-Perspektive kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da kein Plan hinter der Karriere stand, kein Förderer, der oder die das von langer Hand geplant hat. Aber tatsächlich waren viel Glück, Zufall, Disziplin, Mut und Talent dabei. Das Schöne an der Geschichte, sie hat ein Happy End. Dass Fatih seine Berufung gefunden hat und seine Stärken, den richtigen Ort, die Bühne gefunden haben. Nach dem Gespräch, beim Hören der Aufnahmen, habe ich mir gedacht, was, wenn der Kumpel, ich glaube er heißt Mustafa, ihm nicht den Tipp seines Lebens bei der Theatergruppe zu starten gegeben hätte. Wäre der Weg vielleicht anders, aber das Ziel dasselbe gewesen? Wäre aus ihm trotzdem ein Schauspieler und Kabarettist geworden? Kann niemand beantworten. Aber was klar ist, dass sehr, sehr viele Kinder von MigrantInnen, Kinder der zweiten Generation, Kinder von Eltern, die nicht viel Geld haben, nicht dieselbe Erfolgsgeschichte erzählen können. Obwohl sie fantastische Talente haben, obwohl sie so viel Stärken haben, trotz ihrer Fähigkeiten. Sie wurden und werden einfach nicht gesehen, geschweige denn gepusht. Leider, leider, leider. Ich finde das so tragisch. Vor allem, wenn man auf der anderen Seite sieht, was diese Menschen, wenn es gut ausgeht, sich und der Gesellschaft Tolles geben. Dafür ist Fatih ein großartiges Beispiel. Aus diesem Grund freue ich mich schon sehr, dieses Thema der Chancengerechtigkeit weiter in diesem Podcast zu besprechen. Umso schöner, dass ich schon bald mit Natalia sprechen darf. Sie ist die Gründerin von Netzwerk Chancen, eine Initiative, die sich für junge Menschen aus finanzschwachen und bildungsfernen Familien einsetzt. Toll, ich freue mich schon sehr drauf. Mein fünfter und letzter Gedanke. Humor ist immer zeitgemäß. Humor ist immer notwendig, sagt Fatih. Und er hat so recht. Die Frage, ob Humor noch zeitgemäß ist, wollte ich ihm von Beginn an stellen, weil ich mich das in der Tat in letzter Zeit oft frage, wenn man so raus in die Welt schaut. Die Antwort hatte ich gefühlt, aber nicht sprachlich präsent. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich sie jetzt habe. Denn in der Tat, wie Fatih weiter sagt, und wenn du die großen Themen verhandelst, ist es gut, wenn du die Menschen dabei zum Lachen bringst. Weil Lachen verbindet. Weil Lachen Menschen zusammenführt. Wir lachen über Gemeinsames. Wenn wir lachen, haben wir einen gemeinsamen Nenner. Mit diesem wunderschönen Gedanken möchte ich gerne enden. Verbunden mit tiefem Dank für deine kostbare Zeit. Und wie immer wünsche ich dir Peace, Love and Harmony, dein Fuß.